ein Gespenst geht wieder um. Es geht um die Chat-Kontrolle. Und es sollte im großen Interesse, insbesondere des Chaos Computer Club sein, Verständnis in der Bevölkerung dafür zu erzeugen, was für eine verdammte Scheißidee das ist. Kalesi hat eben gerade so schön gesagt, es ist wieder die technische Lösung für ein Problem, das es gar nicht gibt. Es gibt tatsächlich viele gute, erschreckende Beispiele dafür, was Chatkontrolle mit einzelnen Menschen anrichten kann, wenn sie zum Beispiel nicht, also falsch verdächtigt werden. Das ist einer der vielen Aspekte, die gleich in dem Vortrag kommen werden. Und bevor ich mich jetzt hier festquatsche, bedanke ich mich sehr herzlich für euer großes Interesse, für euer zahlreiches Kommen und Bühne frei für die virtuelle Kalesi, die uns jetzt dann nachher noch Rede und Antwort stehen wird. Viel Spaß.
Ja, Victor und ich haben die Freude, mal wieder über unser Lieblingsthema zu sprechen, die Chatkontrolle. Und wir wollen jetzt mal ein paar Grundlagen legen und euch auch mal in der Detailtiefe erzählen, was diese Verordnung jetzt eigentlich genau bedeutet. Und bevor wir über die aktuelle Verordnung sprechen, müssen wir einmal über die Chatkontrolle 1.0 sprechen. Die Chatkontrolle 1.0 haben wahrscheinlich die meisten von euch nicht so mitbekommen. Und die Chatkontrolle 1.0 ist eine Abweichung von der E-Privacy-Verordnung. Die E-Privacy-Verordnung hatten wir ja mal gehofft, ist eine super Sache, aber es gibt dann doch die ein oder andere Abweichung davon, unter anderem die Chatkontrolle 1.0. Was das bedeutet, ist, dass freiwilliges Scannen von unverschlüsselter Kommunikation oder zum Beispiel auch Cloud-Dienstleistern erlaubt ist. Und das machen Google, Facebook und Co. und auch andere Anbieterinnen von unverschlüsselter Kommunikation jetzt schon ganz fleißig. Worum geht's ganz konkret bei dem Scannen von diesen Kommunikationskanälen? Es geht erstmal darum, Child Sexual Abuse Material zu erkennen, also Kindesmissbrauchsdarstellung auf Deutsch, und abgekürzt ist das einfach CSAM. Und es geht nicht nur darum, jetzt in der aktuellen Verordnung bekanntes Material zu erkennen, also das war dieses freiwillige Scannen auch von der Chatkontrolle 1.0, sondern auch unbekannte Inhalte mit Machine Learning, Magie. Wir kennen es alle, kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Und auch sogenannte Anbahnungsversuche oder auch Grooming. Das heißt, wenn sich erwachsene TäterInnen versuchen, Kindern online zu nähern. Und das Ganze soll auch passieren mit Machine Learning Magic. Und jetzt kommt aber, das Imperium schlägt zurück und diesmal noch doller mit der Chatkontrolle 2.0. Das Ganze ausgedacht kommt von der EU-Kommission. Federführend ist da Ylva Johansson zusammen mit der besten Imperatorin, die man da an seiner Seite haben kann, Ursula von der Leyen. Wir kennen sie schon von früher. Stoppschild am Internet und so, war eine total super Sache, die überhaupt nicht funktioniert hat. Und Chatkontrolle 2.0 wird wahrscheinlich ein genauso lustiges Thema auf EU-Ebene. Wen betrifft diese Verordnung ganz konkret? Naja, erstmal betrifft sie uns alle, weil jeder, der irgendwelche interpersonelle Kommunikation nutzt, wird davon betroffen sein, denn diese Chatkontrolle 2.0 oder die Verordnung, die wir jetzt vorliegen haben, sieht vor, dass jegliche interpersonelle Kommunikation von allen Personen immer gescannt wird auf die bekannten Darstellungen, die wir eben schon genannt haben. Aber es betrifft dann natürlich auch auf der anderen Seite die Anbieterinnen. Und hier ist es so, es ist nicht nur, dass es Messenger sind oder soziale Netzwerke oder Dating-Apps, sondern auch Foren, irgendwelche E-Mail-Anbieter, Cloud-Dienstleisterinnen, Hosting-Dienstleisterinnen, also es sind sozusagen alle Anbieterinnen, die man so hat in dem Game von wir laden irgendwo Content hoch und man kann sich es wieder runterladen oder ich kommuniziere auf irgendeine Art und Weise mit anderen Personen davon betroffen. Und wenn man sich diese Verordnung genauer anguckt, kann man erstmal zu dem Ergebnis kommen, das ist alles gar nicht so dramatisch. Wenn man sich das Ganze durchliest, sieht man, okay, diese Anbieterinnen müssen ein sogenanntes Risikoassessment machen. Das heißt, sie schauen ganz konkret, wie hoch ist die Gefahr, dass über diese Plattform Kindesmissbrauchsdarstellungen verbreitet werden. Und anhand dieses Risikoassessments können sie dann Mitigationen einleiten, das heißt Maßnahmen, um dieses Risiko auszuräumen. Und das kann dann erstmal alles Mögliche sein. Das kann diese Form von freiwilligen Scannen, die wir jetzt schon von Google und Co. kennen, sein. Das kann aber auch viel mehr sein. Und da muss man sich halt auch im Klaren drüber sein, dass es halt so ist, dass die Wirtschaft natürlich kein Interesse daran hat, nachreguliert zu werden. Und da sind wir dann halt auch schon am nächsten Punkt von der Verordnung. Das heißt, Behörden müssen halt prüfen, ob die Maßnahmen, die die Unternehmen eingeleitet haben, angemessen sind für das Risiko, was sie evaluiert haben. Und wenn dem nicht so ist, können die sogenannte Aufdeckungsanordnungen erlassen. Das heißt, ganz einfach die Anbieterinnen dazu zwingen, bestimmte Maßnahmen einzuführen. Und da kommt man dann halt schon in einen Bereich, der halt auch sehr unangenehm sein kann, da es ja wirklich darum geht, nicht nur bekanntes Material zu erkennen, sondern auch unbekanntes Material und Grooming. Technisch können wir uns das einmal auch anschauen, um da ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen, was Anordnungs sein können, aber auch was die Umsetzung bedeuten könnte als Mitigation. Hier nochmal so ganz kurz, ja, sie wollen einfach alles scannen. Technisch sieht es ja normalerweise so aus, wir haben zwei Kommunikationsteilnehmerinnen, die kommunizieren in diesem Beispiel über einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Kanal, das heißt nur Azad und Bettina können lesen, was da gerade kommuniziert wird. Das Ganze läuft über einen Server, aber der Server als solches kann nicht einsehen, was da gerade passiert. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir an dieser Stelle Einsicht in die Kommunikation behalten? Da gibt es dann halt die Geschichte mit Hashing auf dem Gerät. Hashing kann man sich so vorstellen wie ein Fingerabdruck von einem Bild. Und wir nehmen diesen Fingerabdruck von dem Bild und gleichen das zum Beispiel in dem Fall von bekanntem Material gegen eine Datenbank mit Hashes von bekanntem Material ab und schauen, ob da ein Bild dabei ist, was problematisch ist. Sieht man hier auch nochmal, also der Hash-Abgleich auf den bekannten Dateien. Und das ist erstmal so die erste Lösung. Und jetzt kommen wir in den Bereich von Machine Learning Magic. Machine Learning heißt immer, wir müssen Modelle mit Daten trainieren. Und das wäre zum Beispiel der Fall, wenn wir unbekanntes Material oder Grooming erkennen würden. Das heißt, wir müssen einen Algorithmus bilden und ein Modell trainieren, das automatisch erkennt, ist es eine Kindesmissbrauchsdarstellung oder eben nicht. Und das nennt man dann sozusagen Classifier, also ein Classifier sagt, ja, das ist ziemlich genau eine problematische Darstellung oder eben auch nicht. Und diese Classifier würde man dann auch wieder auf dem Gerät haben und da würde man dann halt schauen, ob das Ganze eine Missbrauchsdarstellung ist oder nicht. Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist, wie das dann an die Strafverfolgungsbehörden weitergeht. Also die Idee ist sozusagen, dass wenn man problematisches Material entdeckt hat, dass das Ganze dann an die Strafverfolgungsbehörden ausgeleitet wird und dann entsprechend den Fällen nachgegangen werden kann. Und das kann ganz schnell problematisch werden und zu den Problemen der Verordnung kommt jetzt Viktor.
Ja, Also vielleicht hat es der eine oder die andere schon in den Medien gehört, dass auch der Chaos Computer Club da schon sehr am Anfang eine Pressemitteilung rausgegeben hat und gesagt hat, dass wir das nicht gut finden. Ich werde jetzt im folgenden Teil versuchen, einen kurzen Überblick darüber zu geben, warum das insgesamt vermutlich keine so gute Idee wäre, was aktuell in der Verordnung drin steht. Und genau, und da fangen wir einfach mal an mit dem ersten Punkt, und zwar das größte Problem von dem Text, der da gerade vorgeschlagen wird und so dem Stand der aktuellen Debatte ist, dass es höchstwahrscheinlich einfach sehr unwirksam sein wird, weil wir jetzt schon wissen, dass die Art und Weise, auf die Kriminelle solche Inhalte verbreiten, eben nicht so funktioniert, dass sie sich das per Signal-Chat schicken oder mit irgendeinem anderen Messenger, sondern dass größtenteils werden diese Inhalte, diese Fotos, diese Videos, werden erst verschlüsselt und dann auf einen ganz normalen öffentlichen Cloud-Hoster hochgeladen. Und dieser Cloud-Hoster kann das aber gar nicht scannen, weil das ist ja schon verschlüsselt. Das heißt, da kann man gar nicht reingucken. Das heißt, diese ganze, wir scannen das mal und damit verhindern wir das alles, Idee, funktioniert nicht mehr. Und deshalb ist es relativ wahrscheinlich, dass es gar keinen so großen Unterschied machen würde. Man weiß sogar auch aus hochgenommenen Foren, dass sich diese Menschen gegenseitig, die sowas tun, extrem davor warnen, Handys zu benutzen, Messenger zu benutzen, irgendwas derartiges zu benutzen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, also die wissen das. Das ist einfach, das sind jetzt keine Menschen, die man die da irgendwie unbeholfen im Internet rumgaukeln und die dann völlig überrascht sind, dass irgendwie dann auf einmal ein Handy-Chat gescannt wurde, sondern die wissen das und die werden in der Regel wird auch jetzt schon, also die Umgehungstechnik dieser Menschen, die müssen sie gar nicht erst entwickeln, die tun sie jetzt schon, damit das gar nicht effektiv ist und gar nicht wirksam ist. Und das steht natürlich jetzt irgendwie an, dass wenn das passiert, dass dann ein Gesetz, was gar nichts bringt, aber natürlich massive Folgen für die digitale Zivilgesellschaft und Privatsphäre und Überwachung und sowas hat, passiert. Und das wäre natürlich nicht gut. Die massiven Folgen sehen derartig aus, weil das eine Infrastruktur schaffen würde, die es mehr oder weniger erlaubt, in größeren Teilen Europas Kommunikation zu scannen und vor allem auch, also verschiedene gefährliche Szenarien sind da denkbar, aber zum einen geht man aktuell davon aus, dass das tatsächlich sehr, sehr viele Dienste und vor allem sehr, sehr viele NutzerInnen treffen wird, weil du als, keine Ahnung, als Messenger, als verschlüsselter Messenger kannst du nicht sagen, werden schon nicht so viele Leute sein, sondern die werden alle davon ausgehen müssen, dass es auch auf ihrer Plattform passieren kann. Und bevor sie dann Teil von so einer Anordnung mit Zeitdruck sind, werden die vermutlich sagen, okay, dann scannen wir halt auch. Das heißt, ich sage jetzt mal quasi in die Luft geschossen, 90% der Menschen in der EU werden betroffen sein von dieser Anordnung. Und von diesen 90% ist es dann auf einmal möglich, dass du irgendwo eine Datenbank hast, wo du den Fingerabdruck, den Hash von einem Bild reintun kannst und auf einmal kann man EU-weit dieses Foto nicht mehr verschicken. Das ist, ich weiß nicht, ob wir jemals eine so weitreichende, krasse Überwachungsmaßnahme, Zensurmöglichkeit, ein so zentralisiertes, mächtiges System hatten, was natürlich mit unglaublicher Macht verbunden ist. Also ein Foto EU-weit davon zu verhindern, dass es verschickt wird und gleichzeitig zu wissen, wer die Personen sind, die versucht haben, es zu verschicken. Also das kann, glaube ich, auf fürchterliche Art und Weise schiefgehen. Das ist allein schon, wenn jemand das Sharepick von einer Demo anfängt, da hochzuladen. Und dann weißt du auf einmal, dass von allen Menschen, die andere Menschen einladen wollten, zu dieser Demo zu kommen, weißt du genau, wer wollte da hin und wer hat es an wen weitergeschickt. Und man kann sich das nicht mehr weiterschicken. Das wäre relativ schrecklich. Und dann geht es sogar noch weiter, dass es ja auch um Texte geht, wo auch noch nicht genau klar ist, wie das umgesetzt werden soll. Aber das ist auch, also auch dann könnte man sagen, also es gibt ja auch immer so Begehrlichkeiten von, wir müssen Terrorismus proaktiv blockieren und im Internet wegnehmen. Wer definiert jetzt genau Terrorismus? Was passiert, wenn Ungarn sagt, nicht cis-hetero-Menschen sind auf einmal Geschlechtsterrorismus? Keine Ahnung, was die für Ideen haben könnten, aber also da könnte man auch auf Textebene, können da schreckliche Dinge passieren, wenn Leute einfach in Zukunft anfangen, an den Parametern von diesen Erkennungssystemen rumzuschrauben und einfach irgendetwas anderes auf einmal als bösartig zu klassifizieren. Und wenn man sich die letzten 20 Jahre Überwachungsgeschichte in Deutschland und auch auf EU-Ebene vermutlich anguckt, sieht man, dass es sehr oft die Tendenz gibt, dass eine Sache erstmal eingeführt wird, nur für einen ganz harten kleinen Fall und dann ein paar Jahre später ein bisschen ausgeweitet wird, hier ein bisschen ausgeweitet wird. Staatstrojaner war am Anfang auch nur für ganz dringliche Sachen, Terrorismus, ganz schreckliche, quasi ganz heftige Dinge und dann auf einmal wurde es auch aufgeweitet auf Dokumentenfälschung und Betäubungsmittelgesetzdelikte und so. Das ist natürlich auch durchaus möglich, dass das hier passieren wird. Und das wäre ganz schön gruselig, glaube ich, kann man sagen. Generell kann man sich auch einfach bei jedem dieser Gesetze überlegen, wir sprechen hier von einem europäischen Rahmen und in einem Verständnis von was ist okay und was ist nicht okay, haben einfach typischerweise Polen und Ungarn ein kleines bisschen ein anderes Bild von was ist okay und was nicht okay. Und man sollte auch immer mitdenken, dass man denen nicht irgendwas in die Hand gibt, mit dem sie schreckliche Dinge tun und dass man nicht irgendein Vorbild ist, wo dann irgendwelche schrecklichen autoritären Staaten sagen, aber Europa macht es doch auch, lasst uns mal auch hier alles komplett überwachen und scannen. Das wäre ziemlich schlecht. Es ist aber nicht nur gefährlich, es ist auch impraktikabel, weil die EU-Verordnung vorsieht, dass die Plattformen auch dazu verpflichtet sind, mehr oder weniger noch unbekanntes Material davon abzuhalten, versendet zu werden. Also auch das steht in diesem Gesetzentwurf drin. Und da sind sich eigentlich alle einig, oder ich würde andersrum sagen, niemand konnte bis jetzt überzeugend zeigen, dass es die Technologie gibt, die fehlerfrei, zuverlässig, etabliert noch unbekannte Kindesmissbrauchsabbildungen erkennen kann. Und das ist natürlich auch einfach eine skurrile Situation, dass da ein Gesetz erschaffen wird, was vorschreibt, alle Unternehmen dazu verpflichtet, zu verhindern, dass derartige Material versendet wird. Und es gibt gar keine Technik dafür. Das ist wie so eine Wünsch-dir-was-Welt. Und es führt natürlich, und natürlich sagen die ganzen Menschen, die das toll finden, sagen, ja, aber wenn es die Technik noch nicht gibt, dann wird diese Sperrenordnung auch nicht, dann ist das ja kein Problem und dann guckt man halt, wie man das macht und so. Aber ich halte es trotzdem für total gefährlich, weil das könnte auch dazu führen, dass dann letzten Endes eine Technik eingesetzt wird, die so halb funktioniert, drastische Probleme für die Privatsphäre und die Grundrechte von allen Menschen auslöst. Aber weil einfach alle Unternehmen denken, das steht aber in dieser Verordnung drin, jetzt müssen wir das vermutlich auch tun. Und dann tun sie es halt trotzdem und können sich das nicht erlauben, im Sinne der Grundrechte zu handeln. Was praktikabel ist und was tatsächlich auch schon eingesetzt wird, ist mit eher dümmeren Hashing-Algorithmen in öffentlichen Cloud-Plattformen zu gucken. Also wenn ich jetzt aktuell ein Foto bei Google Docs, bei Google Cloud hochladen würde, dann würde da auch so ein Algorithmus drüber laufen und gucken, ob das eine Kindesmissbrauchsabbildung ist. Das funktioniert wohl auch ganz gut. Aber sobald Leute anfangen, das nicht mit deterministischen Algorithmen, sondern mit so neuronalen Netzen zu tun, kommt man auch immer in die Gefahrensituation, dass ein neuronales Netz oft auch austricksbar ist. Also zum Beispiel Apple hat sowas entwickelt, die haben das Neural Hash genannt. Und da war es dann ohne weiteres möglich, dass sich ein Team aus ForscherInnen aus dem Handybetriebssystem dieses neuronale Netz zur Bewertung rausgekratzt hat und dann selber mit einem anderen neuronalen Netz rumprobiert hat, wie das denn funktioniert. Und dann hat sie das rausgekriegt und konnten auf einmal Bilder generieren, die zwar ganz anders aussehen, aber von diesem neuronalen Netzwerk als gleiches Bild erkannt werden. Und das wäre natürlich dann auch irgendwie total fies, weil dann kann man Bilder manipulieren, Leuten schicken und da gehen dann auf einmal alle Alarme an von hier wird irgendwie Kindesmissbrauchsabbildungen verschickt. Und es wäre auch impraktikabel, wenn man damit einfach diese Scanner völlig fluten könnte. Das ist einfach sehr schade, dass der ganze Vorschlag der EU-Kommission entweder sagt, die technischen Details sind überhaupt nicht unser Problem, das sollen sich die Leute bei der Umsetzung überlegen, oder mit relativ schlecht nachvollziehbaren Quellen. Also an keiner dieser Stellen kommen die an mit wissenschaftlichen Papers, also da werden Technologien vorgeschlagen, komme ich auch noch gleich zu, aber oft dann, dass sie einfach so hörensagenmäßig sagen, ja, wie es gibt eine Technologie und dieses eine Unternehmen behauptet, dass die so und so gut ist, was man sich natürlich eigentlich wünschen würde, wäre ein Paper, wo das aufgeschrieben ist und ein Testdatensatz, mit dem auch Menschen selber verifizieren können, dass mit diesem realistischen Datensatz diese Erkennungstechnik so und so gut performt, das ist alles nicht passiert. Genau, da machen wir jetzt weiter. Die letzte Merkwürdigkeit ist, dass die NGO von Ashton Kutcher namens Thorn selber auch maßgeblich auch mit finanziellen Interessen an diesem ganzen Prozess beteiligt ist. Und zwar haben die selber ein Tool gebaut, von dem sie auch mit hartem Lobbyismus versuchen, Menschen in der EU-Kommission oder in der EU zu überzeugen, dann auch wie so Aufträge zu kriegen für so Sperrdienstleistungen, Scanning-Dienstleistungen, die auch ganz merkwürdig, die behaupten, das sei jetzt so und so gut, es würde nur jedes 100. Foto falsch erkennen, sagen aber zum Beispiel gar nicht dazu, wie vielte Foto in diesem Testdatensatz tatsächlich eine Kindesmissbrauchserbildung ist, weil wenn jedes zweite Foto sowas ist, was erkannt werden soll, dann ist es relativ einfach, nicht zu viele von den Fotos fälschlicherweise zu erkennen, aber wenn jetzt nur jedes millionste Foto eine Kindesmissbrauchserbildung ist, dann ist natürlich viel, viel schwieriger. Und ohne solche völlig essentiellen Informationen, das quasi das darzulegen, ist halt irgendwie ein bisschen schwach und finde ich auch, hat einfach wenig Aussagekraft. Und das hätte man sich jetzt von der EU-Kommission irgendwie besser gewünscht, muss ich sagen. Und ist natürlich insgesamt auch ein bisschen merkwürdig, dass jetzt hier ein groß gewordener Ami-Promi sich in europäische Lobby-Schlachten stürzt. Es gab auch irgendwie Presseberichte, dass Ashton Kutcher, ich glaube, über Twitter oder so versucht hat, mit deutschen und europäischen Menschen Gesprächstermine zu bekommen.
Gab's auch.
Gab's auch dann. Was auch generell total komisch war, in der Vorbereitung von dieser Verordnung, wurde sich dann mit Menschen wie ihm, also Teenie-Filmstars, gab es Gespräche, um deren Positionen anzuhören. Aber zum Beispiel kein einziges mit uns aus der Digital- und Datenschutz- und Grundrechtsecke. Das ist natürlich auch ein bisschen schwach. Aber man sieht auch ein bisschen, dass das halt, also das, was rausgekommen ist, sieht auch so aus, als hätte, wäre da zu wenig Menschen zugehört worden, die ein bisschen Ahnung von Technik haben.
Genau, und mit zu wenigen Menschen zuhören kommen wir natürlich zur Sache, was können wir jetzt tun? Anfang des Jahres haben wir immer gesagt, ja, wir sind in diesem Legislation-Prozess von der EU noch relativ früh. Jetzt ist gerade Sommerpause, aber wir können auf jeden Fall noch was machen. Es gibt auch noch kein offizielles Statement der Bundesregierung dazu, was ihre Positionierung ist. Es gibt so vereinzelte Aussagen von Ulrich Kelber, von Volker Wissing und auch von Lisa Paus. Und wir warten jetzt noch, was das Ergebnis des Ganzen sein soll oder sein wird. Und wir können jetzt noch, ich sag mal, auf Bundesebene ein bisschen Einfluss nehmen. Und dafür müssen wir laut sein. Es ist nicht der erste Angriff auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation. Wir kennen das aus den letzten Jahren und wir müssen dafür sorgen, dass sie auf jeden Fall wieder zurückrudern. Das Erste, was ihr natürlich erstmal tun könnt, ist, uns auf Twitter oder Mastodon zu folgen. @chatgeheimnis ist unser Nick da. Es gibt auch eine Webseite, die wird aber gerade neu gemacht. Das heißt, da findet ihr jetzt noch nichts. Aber sie wird Mitte September in neuem Glanz erstrahlen. Unter dem Hashtag Chatkontrolle findet ihr auf jeden Fall viele Menschen, die sich darüber aufregen. Und ihr seid herzlich eingeladen, das auch zu tun. Ansonsten wird es auch im Herbst lustige dezentrale Protestaktionen geben. Ich gucke mal in unsere Protestabteilung hier rüber. Und ihr könnt natürlich auch noch eure Abgeordneten kontaktieren oder Fragen über Abgeordnetenwatch stellen. Vielleicht erstmal gucken wir uns das auf Bundesebene noch ein bisschen an, also der Fokus wirklich auf die Ministerien und auch auf die entsprechenden Abgeordneten oder Ministerinnen. Und die EU-Ebene wird dann später noch dazu kommen, wenn wir an der Position der Bundesregierung nicht weiter schrauben können. Genau, ich glaube, das ist so ziemlich alles, was wir gerade machen können. Und ich glaube, da können wir auch wirklich noch sehr viel machen und da auch Proteste auf die Beine stellen und ganz deutlich machen, dass das nicht in Ordnung ist. Und vielleicht nochmal so zum Schluss, also was hier versucht wird, ist etwas, was wir in den letzten Jahren eigentlich massivst beobachten können, nämlich dass gesellschaftliche Probleme versucht werden, mit ausschließlich technischen Lösungen gelöst zu werden. Und das wird uns auch in Zukunft vermutlich noch verfolgen. Dieses Gesetz ist auch so aufgehängt, dass es nur den Markt regelt. Das heißt, alles, was Prävention wäre, was Aufstockung von Ressourcen bei Strafverfolgungsbehörden wäre und, können wir gar nicht dort mit reinbekommen. Und es bleibt uns wirklich nur übrig, die entsprechenden Personen zurück an ihr Whiteboard zu schicken und sich eine bessere Lösung zu suchen, um Kinder effektiv online, aber auch in der realen Welt, ich weiß, es ist ein Streitpunkt, zu schützen. Denn ich glaube, da sind wir uns alle einig, Kinder müssen geschützt werden. Und das Internet ist nun mal, ich sage, inzwischen von Jugendlichen gerade deren primäre Lebensraum. Und wir müssen uns da was überlegen, aber wir dürfen halt nicht auch in die Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen eingreifen, denn das kann gefährliche Nebenwirkungen haben. Genau, und damit würde ich schließen und an die Live-Frage-Session übergeben.
An die zukünftige Khaleesi, du hast ja voraufgezeichnet.
Genau.
Dein zukünftiges Ich wird gerne Fragen beantworten.
Ja.
Dein Applaus. Vielen, vielen Dank.
Und er hüpft schon wieder auf irgendwelchen Bühnen mit Systemabsturz rum, bin ich mir sicher. Deswegen bin ich heute alleine hier. Aber ich denke mal, ich kann die Fragen auch mal ausnahmsweise alleine beantworten.
Und wir haben einen entzückenden Elfen, gleich einen Signal Angel, der gerne mit dem Mikrofon bewaffnet durch die Reihen geht, um eure Fragen aufzunehmen. Wenn Sie noch niemand traut, dann vielleicht nochmal als Erinnerung und Nachfrage zur Sicherheit. Ihr hattet klar dargelegt, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja quasi, die wird ja nicht gebrochen in dem Maße, sondern es gibt diese Mustererkenner. Kannst du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, wie dies eigentlich funktioniert? Weil dann hätte ich vielleicht noch eine Folge.
Ja, das ist immer eine interessante Frage. Da habe ich mich auch schon mit den Menschen der Gegenposition drüber gestritten, weil man könnte natürlich sagen, naja, das Scannen findet ja auf dem Gerät statt und deswegen wird ja Verschlüsselung nicht angepackt. So, das ist immer so die Standardantwort, die man von einem bestimmten Personenkreis bekommt, der dann auch nochmal erklärt, warum das nicht ein Problem ist. Aber was man sich natürlich überlegen muss, ist, dass sie natürlich den Sinn von unserer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Kommunikation total aushebeln an dieser Stelle. Das heißt, es ist Client-Side-Scanning. Der ein oder andere wird vielleicht das Paper gelesen haben, The Bugs in Our Pocket, was im letzten Jahr im Zusammenhang mit dieser Apple-Technologie rausgekommen ist, ist halt schon eine Technologie, die im Prinzip die Sinnhaftigkeit von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und vor allen Dingen von vertraulicher Kommunikation brechen würde. Und deswegen ist das absolut keine akzeptable Lösung in diesem Fall.
Denn jetzt weitergedacht, es funktioniert natürlich dann auch nicht nur für Bildmaterial, sondern natürlich auch geschriebene Textnachrichten, die dann tatsächlich auf bestimmte Stichworte, diese Schlüsselworte geprüft werden können. Und ich weiß nicht, ob sozusagen die aktuellen Ereignisse euren Vortrag ein bisschen eingeholt haben. Erinnert euch an die Supreme Court Entscheidung in den Vereinigten Staaten in Amerika, die Abtreibung auf jeden Fall in manchen Bundesstaaten verbieten. Also liegt doch sozusagen die technische Möglichkeit, diese zu nutzen, zu missbrauchen, dafür nach bestimmten Schlüssel und Stichworten zu suchen. Ob es nicht vielleicht da tatsächlich jemanden gibt, der sich darüber Gedanken macht, eine Abtreibung zu machen. Und es setzt eine neue hysterische McCarthy-Verfolgung, Hexenverfolgung ein. Die technischen Möglichkeiten sind hier tatsächlich klar dargelegt worden. Und was das für ein Missbrauch in einem demokratisch-freiheitlichen Gesellschaftsordnung für einen Missbrauch bedeuten würde?
Also um dann nochmal das so ganz deutlich zu sagen, die Verordnung fantasiert sich da eine technische Möglichkeit herbei, gerade bei diesen Texterkennungsgeschichten. Wir wissen aber alle, dass das halt einfach noch nicht da ist. Vor allen Dingen fehlt die Kontextualisierung und das Problem ist halt, es hängt zu großen Teilen davon ab, zu wissen, wie alt die Gesprächspartnerin am jeweiligen Ende der Kommunikation sind, um das überhaupt einschätzen zu können. Und wenn wir wissen müssen, wie alt die Personen sind, die an dieser Kommunikation beteiligt sind, dann sind wir an diesem Thema Ausweispflicht im Internet wieder angekommen. Das heißt, wir müssen uns authentifizieren bzw. unser Alter nachweisen. Und das kennen wir ja auch schon. Video Ident hat richtig gut geklappt. Und wenn wir jetzt versuchen, das anonym nachzubauen, naja, es ist halt ein Problem. Wir haben vielleicht den E-Perso, aber das ist ja auch nicht wirklich 100% anonym. Aber minderjährige Personen werden teilweise dann von ganzen Teilen des Internets einfach ausgeschlossen, weil sie sich halt nicht anonym authentifizieren können.
Eure Fragen?
Meine Frage wäre jetzt eigentlich noch, wie viel Zeit bleibt uns eigentlich noch? Also wie weit fortgeschritten ist denn jetzt diese Idee im EU-Parlament eigentlich?
Also mal, ich mache mal so ganz kurz den Rundown EU-Legislation 101. Es ist so, dass die Kommission ein Vorschlagsrecht hat. Das heißt, das haben sie jetzt gemacht. Und jetzt geht es einmal an den Rat und einmal an das Europäische Parlament. Und die müssen dann halt das Ganze verhandeln und diskutieren und haben Zeit, Verbesserungsvorschläge einzureichen. Das Endlevel, wir kennen es vielleicht noch so aus Digital Services Act und so, ist ja dann immer der Trilog im Zweifelsfall. Das kann sich aber ziehen. Also wir rechnen so mit bis 2024 wird das wahrscheinlich noch dauern. Die positive Nachricht ist, da sind wieder Europawahlen. Das heißt, dann haben wir noch mal ein anderes Druckmittel in der Hand. Es ist halt jetzt wirklich ein Prozess, der andauern wird und die Chatkontrolle ist aus, das ist gut. genau, also wir haben noch ein bisschen Zeit und gerade haben wir halt auch noch Zeit, Druck auf die Position der Bundesregierung zu machen, weil sie sich noch nicht offiziell geäußert haben. Wir rechnen damit, dass dieses nach der Sommerpause machen und dann geht's weiter im EU-Parlament und den Abgeordneten.
Und um genau diese Zeit zu nutzen, seid ihr ja sozusagen präsent, um das Bewusstsein dafür zu schaffen. BlackRock.
Genau, jetzt dann. Meine Frage dazu war, weil jetzt eben auch die Frage aufkam innerhalb des Vortrags, was können wir dagegen tun? Und da stellt sich mir die Frage, klar, wir können als gesamte Community versuchen, natürlich daran zu rütteln und dafür zu sorgen, dass sie zurückrudern. Aber wäre es auch eine Möglichkeit, jetzt natürlich kann das auch wieder für irgendwelche pädophilen Sachen missbraucht werden, aber ihr hattet ja schon vorher angesprochen, wo das nicht hilft bei der Verschlüsselung. Wäre das vielleicht auch wichtig, dass wir dann sagen, okay, dann sollten wir mehr verschlüsseln und zum Beispiel sowas wie Tor mehr nutzen oder andere Möglichkeiten, eben eine verschlüsselte Kommunikation selbst aufzubauen, die nicht von der Chatkontrolle betroffen ist, dadurch, dass wir sie selbst gebaut oder eben selbst abgesichert haben. Wäre das eine Möglichkeit?
Also mehr Verschlüsselung ist immer mehr gut, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist den Politikerinnen aber relativ egal. Also das wäre für uns gut. Das ist dann halt auch immer die Frage, wie niedrigschwellig wir das gestalten, um auch der Allgemeinheit da irgendwie ein sicheres Teilhabe zu ermöglichen. Ich habe Hoffnung, dass wir es schaffen, das Ding noch zu kippen, weil es einfach so vollkommen am Ziel vorbeigeschossen ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine Möglichkeit, um uns selber zu schützen. Und da muss man sich halt Gedanken darüber machen, wie man auch Leute außerhalb unserer Community niedrigschwellig schützt, weil den meisten Leuten ist halt, also gerade Jugendlichen ist es häufig nicht klar, ob sie jetzt gerade einen Ende-zu-Ende verschlüsselten Messenger haben oder ob sie einen Messenger an der Hand haben, der nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt ist, der jetzt halt auch schon gegebenenfalls von diesem freiwilligen Scan betroffen ist.
Und es ist nicht nur eine Sache dieser Community, sondern es ist eine gesellschaftsweite Aufgabenstellung. Und wir sind sozusagen jetzt hier alles Multiplikatoren, die das dann nach draußen treibt, um Bewusstsein zu schaffen.
Ich würde das ganz gern ergänzen. Das Problem ist, dass wenn wir sozusagen unsere Lösung, die wir für uns bauen können, indem wir halt dezentrale Messenger nutzen, in die breite Masse tragen, dann gilt natürlich für uns die Rechtsprechung für die Chatkontrolle genauso. Ja, es ist ja nicht, dass wir dadurch, dass wir unsere Software selber bauen, in einem rechtsfreien Raum liegen, sondern wenn es halt Gesetze gibt, die halt Kommunikationsunternehmen betreffen, dann betreffen die jede Organisation, die Kommunikation betreiben. Das gilt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie bekannt das ist, wenn man E-Mails, E-Mail-Provider ist und man hat ein bestimmtes Volumen, dann ist man dazu verpflichtet, Inhalte an Strafverfolgungsbehörden abzuzweigen. Ja, das ist also für alle Vereine, die irgendwie E-Mail-Provider sind, ein Thema, dass sie aufpassen, im Zweifel nicht zu groß zu werden. Und ein ähnliches Problem hätte man halt, wenn man hier versuchen würde, diese Rechtssituation durch technische Möglichkeiten und Marketing für die eigenen Ideen zu begegnen, würde man halt dann in genau die gleiche Falle laufen.
Ja, und was vielleicht nochmal ganz wichtig ist zu sagen, das haben wir jetzt in dem Vortrag so noch nicht gesagt, das ist so, dass diese Verordnung eine zusätzliche Regelung zum Digital Services Act ist. Das heißt, sie versuchen auch in dieser Verordnung die Sachen, die wir sozusagen rausdiskutiert haben aus dem Digital Services Act, wieder reinzubringen. Und es überschreibt halt auch einen Großteil des Digital Services Act. Das heißt, es ist halt das, was du jetzt sagst mit den E-Mail-Dienstleistern und den Strafverfolgungsbehörden, es ist halt überhaupt nicht klar, ab welcher Größe das passieren soll nach dieser Verordnung. Im Digital Services Act ist es ja relativ klar geregelt, welche Provider ab welcher Größe und welchem Volumen bestimmte Dinge erfüllen müssen. Das ist in dieser Verordnung halt einfach nicht gegeben. Das heißt, es obliegt den Behörden, die national sozusagen die Durchsetzung dieser Verordnung übertragen bekommen und einer europäischen Spezialbehörde, die an Europol angekoppelt wird. Das ist aber nicht genauer spezifiziert. Das heißt, die können jetzt im Moment, Stand jetzt, wie die Verordnung ist, ein bisschen mit freier Hand spielen, wie sie es denn gerne hätten.
Ja, ein ganz anderer Gedanke. Früher gab es den Spruch, wenn ich den verschlüsselten Text habe und den Ursprungstext, kann ich die Verschlüsselung brechen. Jetzt geht der verschlüsselte Text über den Server, der Ursprungstext ist identifiziert über ein Hash. Hat schon jemand nachgedacht, dass das eigentlich damit die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aushebeln könnte?
Also wir müssen, glaube ich, einmal differenzieren. Der Text wird nicht über einen Hash laufen, das würde über KI-Classifier laufen. Genau, bei einem Bild wäre das so. Da gibt es dann halt Versprechungen, dass dieser Hash nicht so reversibel sei. Das hat sich aber auch alles schon wieder erledigt. Aber da hast du vollkommen recht. Also de facto könntest du halt, wenn ganz viele Leute das gleiche Bild verschicken, zum Beispiel für irgendwie Klimastreik, wüsstest du genau, okay, welche Leute auf welchen Demos sind, weil dieses Bild halt entsprechend erkannt werden kann. Also ja, es bricht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also das ist, steht, also für uns steht es völlig außer Frage. Für die Menschen, die für, pro Chat-Kontrolle sind, die ziehen sich sozusagen darauf zurück zu sagen, naja, es greift ja nicht direkt ein, weil die Verschlüsselung kommt ja, nachdem wir es untersucht haben.
Was ist eigentlich aus dem guten alten Postgeheimnis? Brief- und Postgeheimnis, Artikel 10 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland geworden, aber okay, und manche Menschen sind immer noch entsetzt, wenn sie hören, dass Freemailer natürlich auch E-Mails lesen, aber das ist noch was anderes. Eine weitere Frage.
Hat man eigentlich den Europa, also den Politikern auch schon mal erzählt, dass wenn wir das einführen würden, dann müsste die Polizei ja anfangen, nicht mehr Kinderpornografie zu löschen, sondern zu sammeln, um diese Maschine halt besser zu trainieren. Also im Endeffekt würden sie dann das Gegenteil von dem machen, was sie jetzt machen. Genau das gleiche mit Grooming. Grooming haben wir wahrscheinlich gar keine Daten zu. Dann müssen sie jetzt ja auch anfangen, überall erstmal ganz viele Daten zu sammeln. Also dann ist die Polizei jetzt unsere neue Kinderpornografie-Datenbank, oder?
Genau, also es gibt ja aktuell, die meisten Meldungen zu diesen Hash-Verfahren laufen über das NCMEC. Das NCMEC ist das National Center for Missing and Exploited Children in den Staaten. Und tatsächlich laufen auch die deutschen Sachen darüber, lustigerweise. Und die Idee hinter dieser Verordnung ist, eine eigene Behörde zu schaffen, die genau diese Sammlungen erstellt und verwaltet. Die ist angekoppelt an Europol. Wir wissen ja, wie gut Europol mit Löschfristen von Daten umgeht. Haben wir in den letzten Jahren auch so ein paar Erfahrungen gemacht. Die haben ja jetzt so Sonderregelungen, weil sie nicht so genau wissen, was für Daten eigentlich bei ihnen rumliegen, dass sie länger speichern dürfen, damit sie rausfinden können, was für Daten bei ihnen rumliegen. Das würde tatsächlich passieren. Und die interessante Frage ist natürlich auch, wenn ich als Anbieter so eine Mitigation mache. Facebook hat ja jetzt schon extrem viele Content-Moderatorinnen oder auch andere größere Unternehmen. Und da ist ja neulich auch rausgekommen, dass sie natürlich im Homeoffice auf Content-Moderation trainiert werden. Und jetzt kann man relativ schnell eins und eins zusammenzählen und sich überlegen, was die sich denn für Bilder angucken, damit sie für Content-Moderation trainiert werden. Nämlich, sie müssen ja auch in der Lage sein, Kindesmissbrauchsdarstellungen zu erkennen. Das heißt, die kriegen dann Bilder, die als Kindesmissbrauchsdarstellung gefleckt wurden, als Trainingsdaten, um halt ihren Job machen zu können. Und das in der aktuellen Pandemielage, im Zweifelsfall auch im Homeoffice.
Genau, dazu dann jetzt nochmal ergänzend als Frage oder als Bemerkung. Gerade dann ist es ja sogar noch viel, viel schlimmer, weil dann irgendwelche, auch wenn ich jetzt nicht unterstellen möchte, dass jeder Polizist oder jede Polizistin Kinderpornografie sammelt, weil sie pädophil ist, aber das wäre dann für solche Menschen ja auch ein Schlupfwinkel, dass man dann argumentieren könnte vor Gericht, nee, das habe ich nicht, weil ich irgendwie pädophil bin, das habe ich, damit ich erkenne, was ist denn überhaupt Kindesmissbrauch? Und das wäre da ja das nächste Problem, dass das eben genau dieser Schlupfwinkel ist, wohinter sich dann die Pädophilen verstecken können, wenn sie so ein Amt innehaben.
Ja, genau. Und es gibt auch noch ein ganz anderes Problem. Also die schaffen da zwar jetzt eine eigene Behörde für, aber wir wissen ja auch aus den letzten Jahren mit diesen Löschanordnungen und so weiter, dass einfach die Ermittlungsbehörden massiv überlastet sind. Das heißt, die haben einfach gar keine Kapazitäten, um diese ganzen Daten zu sichten. Ein Mensch vom Cybercrime BKA NRW hat mal gesagt, naja, wir sind ja ganz froh, dass diese Verordnung kommt, weil dann löst Europa das Personalproblem für uns, weil die schaffen ja dann eine eigene Behörde mit Leuten, die sich das angucken müssen und dann müssen unsere Beamtinnen das nicht mehr machen. Aber das ist natürlich klar, es werden massive Fluten von Bildern und wenn sie Grooming-Erkennung irgendwie technologisch umgesetzt bekommen, auch das auf die Strafverfolgungsbehörden zukommen und entweder müssen das die Anbieterinnen vorfiltern oder wir brauchen ganz schön viele Beamten, die den ganzen Tag diesen Kram sichten, was nicht nur ein Problem ist, weil sie Einsicht bekommen, sondern was natürlich auch für die Personen im Zweifelsfall extrem belastend ist. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Gibt es eigentlich Fragen aus dem Chat? Bis jetzt nicht. Okay. Aber da ein Real-Life-Chat.
Vielleicht nur eine Frage, die mich einfach wirklich interessiert ist. Wissen wir heute schon, ob es Ausnahmen geben soll? Ausnahmen, die das, die Kontrolle halt betrifft, denn das zeigt ja, dass die Politiker selber es einfach noch nicht verstanden haben, wenn es keine Ausnahmen geben soll. Weil normalerweise treffen solche Regelungen für die Leute, die sie ja irgendwie
machen,
erstellen, nicht. Ja.
Nee. Also es gibt tatsächlich keine Ausnahmen, auch nicht irgendwie für Berufsgeheimnisträgerinnen, Ärzte, etc. Das ist bisher noch nicht vorgesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das die erste Stellschraube ist, an der sie drehen werden. Aber grundsätzlich halt erstmal nicht.
Ich hätte mal eine Frage zu dem Anfangsprozess, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, eine Chatkontrolle 2.0 einzuführen. Weil wenn ich mir so überlege, ich bin jetzt die EU-Kommission und in der EU-Kommission wissen wir alle, die meisten Sachen bestehen nicht, weil man Politik machen möchte oder die Gesellschaft voranbringen soll, sondern häufig aus wirtschaftlichen Interessen. Und ich frage mich gerade, wer daran wirtschaftliches Interesse haben könnte, eine Chatkontrolle einzuführen. Und irgendwie komme ich da nicht so richtig auf die Idee. Gibt es da vielleicht irgendwie was, wer da besonders stark lobbyiert hat, außer Herr Kutscher, bei allem Respekt, der glaube ich jetzt nicht den höchsten Einfluss in der EU haben sollte?
Also ich glaube, das hat zwei Faktoren. Einmal, ja, aber die Kinder ist größer als wirtschaftliches Interesse. Und das Zweite ist, dass diese Abweichung von der E-Privacy-Verordnung 2024 ausläuft. Und Google und Facebook haben halt damals gesagt, so ja, so freiwillige Scannen nach Kindesmissbrauchsdarstellungen ist doch voll die gute Idee. Können die das mal gesetzlich auch erlauben sozusagen. Und das läuft jetzt 2024 aus. Das heißt, sie brauchen eine Ablöse für diese Abweichung. Und was ich vorhin schon meinte, es ist halt, das heißt Lex Specialis zum Digital Services Act. Das heißt, alles, was sozusagen Menschen, die sich mit netzpolitischen Themen und digitalen Menschenrechten beschäftigen, rausbekommen haben aus dem Digital Services Act, haben sie jetzt halt wieder über diese Sonderregelung auch mit reingebracht. Also Uploadfilter ist da auch übrigens drin. Das haben wir halt jetzt alles wieder auf dem Tisch, das ganze Thema.
Stichwort Tuvat. Gibt es schon ein Sticker-Motiv? Und wie sieht es aus mit Demo, Kampagne und so weiter? Gibt es in Hamburg schon ein Netzwerk, wenn ich jetzt was tun will und hier empört aus dem Raum gehe?
Wenn ich das Mikro wieder kriege, dann kann ich das sagen. Also, es gibt eine deutsche Kampagne, Chatkontrolle stoppen. Die Website wird neu gemacht, dann gibt es auch ein Motiv und dann gibt es auch Sticker. Es gibt auch eine europäische Kampagne im Rahmen des EDRI-Netzwerks. Wer EDRI nicht kennt, das ist das European Digital Rights Netzwerk. Das ist die größte Vereinigung von digitalen Menschenrechts-NGOs in Europa. Das heißt, das sind auch die, die Reclaim Your Faces gemacht haben. Das wird den meisten von euch vielleicht was sagen. Und in Hamburg gibt es noch nichts. Es gibt die Entitäten, die auch schon mal bei der Upload-Filter-Debatte ein Demobündnis hatten, die alle irgendwie sehr motiviert sind, aber es ist noch nichts passiert. Ich habe mit allen einzeln gesprochen, aber so zusammen. Also, wenn du Lust hast, Demos in Hamburg zu organisieren, bist du herzlich willkommen. Wenn noch jemand von euch Connections zu den alten Demobündnissen hat, umso besser. Ansonsten wird es auch, denke ich, noch mal was in Berlin geben. Viktor, ehemals Digitale Freiheit, ist Spezialist für kreative Protestaktionen. Dazu machen wir auch noch mal einen Workshop auf der Bits und Bäume in Berlin Ende September. Aber ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt, die ich jetzt gerade nicht zusammenkriege. Es ist demo@ und dann chatkontrolle-.eu. Ich weiß es nicht, müsste ich noch mal nachgucken. Genau, aber organisiert euch und wenn ihr Bock habt, Demos zu machen, dann macht Demos. Da könnt ihr mich auch gerne nochmal ansprechen. Dann gucken wir, ob wir es mal schaffen, diese alten Demobündnisse wieder rauszukramen, sag ich mal.
Danke für diese herrliche Überleitung, weil das gibt mir noch die Gelegenheit, auf unseren Überwachungsstammtisch aufmerksam zu machen. Jeden dritten Freitag des Monats, weitere Details, ob es jetzt wieder real stattfindet oder hybrid oder dann doch wieder, wer weiß, im Herbst virtuell, findet ihr auf hamburg.ccc.de und dort im Kalendereintrag. Gibt es weitere Fragen? Da hinten sehe ich noch.
Hi, hi. Geht's ja. Würde es was bringen, wenn jetzt alle Menschen anfangen, ihre Nachrichten selber zu verschlüsseln? Also es gibt ja einfache, also verschlüsseln, bevor man die Nachrichten verschickt, bevor sie sozusagen in E2E sind sozusagen. Da gibt es ja so PGP Pro zum Beispiel, das kenne ich, das habe ich auch schon oft genutzt. Das ist wirklich nur ein Tool zum Verschlüsseln. Wäre das eigentlich so ein Hindernis für die, wenn wir jetzt alle unsere Nachrichten verschlüsseln würden, dann würde das ja nichts bringen, oder? Also
ich glaube, es ist so ein bisschen, wie Viktor vorhin schon gesagt hat, das, was Sie jetzt alles in dieser Verordnung drin haben, wäre total unwirksam, auch aus dem von dir genannten Umgehungsmöglichkeiten. Das hat die aber nicht aufgehalten. Also die sind einfach textualisationistisch und beratungsresistent, würde ich mal so sagen. Von daher, ja klar, würde auf jeden Fall was bringen, aber ich glaube, davon kriegen wir die Verordnung nicht weg, sondern hätten im Worst-Case-Szenario vielleicht eine Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. Das ist ja auch das, was tatsächlich von Täterin-Seite jetzt schon passiert, ne? Dass sie auf ihren Rechnern privat das verschlüsseln und dann erst irgendwo hinladen und dann führt das halt alles ad absurdum. So.
Denn wir müssen immer dran denken, in ihrer Verderbtheit sind es ja prinzipiell nicht unintelligente Menschen. Ne? Gleichwohl gibt mir das noch die Chance, auf einen anderen Aspekt hinzuweisen oder dran zu denken, weil jenseits von Tätern oder aber auch Verschlüsselungstechnologien, was macht es aus einer Gesellschaft, die weiß, dass bei jeder Form von Kommunikation immer irgendjemand tatsächlich da ein Auge drauf fällt? Die Schere im Kopf. Und ihr wisst, dass im Zuckerberg-Universum erigierte Brustwarzen in Facebook ein Tabu sind. Das heißt, wir Europäer verlieren einen Teil unserer Kulturgeschichte. Ein Rubens-Gemälde kann eigentlich nach den Regeln von Facebook nicht mehr veröffentlicht werden. Wie weit geht sozusagen diese Entwicklung nach deiner Meinung?
Naja, also ich glaube, das ist das Thema, was wir auch bei öffentlichen Überwachungskameraden immer haben. Also dieses ganze Thema Chilling Effect. Das heißt, wenn ich weißt, dass ich beobachtet werde, dann verhalte ich mich automatisch anders, gegebenenfalls regelkonformer und werde halt die ein oder andere Sache nicht mehr machen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass alle unsere Bilder und Textnachrichten gescannt wird, hat das natürlich auch eine massive Auswirkung, weil wir halt einfach irgendwie die privatesten Dinge über unsere Messenger und Ähnliches abwickeln, beziehungsweise auch im Zweifelsfall, weiß ich nicht, wie viele Jahre Familiengeschichte in unserer Cloud liegen haben.
Gibt es weitere Fragen? Letzte Chance.
STB, hast du noch eine Frage?
Ich habe keine Frage. Keine Fragen mehr?
Doch.
Da hinten doch noch eine Frage.
Das Mikrofon eilt.
Chatkontrolle, gilt das eigentlich nur für Internet und Handy, Mobilfunk oder also in welchen Bereichen dürfen Sie überall, ich sag mal, kontrollieren?
Also Chatkontrolle, das kann ich auch nochmal kurz erklären. Das ist ein Begriff, den Patrick Breyer damals geprägt hat, weil das sehr prägnant und einprägsam ist. Es würde aber nicht nur den Messenger betreffen, sondern es würde halt auch den Cloud-Dienstleister betreffen. Es würde Hosterinnen betreffen. Alles, was halt irgendwie fürs Teilen von Inhalten online genutzt wird, kann betroffen sein, wenn das Risikoassessment ergibt, dass das Risiko besteht, dass dort Kindesmissbrauchsdarstellungen geteilt werden. Und das kann man sich ja auch relativ einfach ausrechnen. Wenn ich als Provider ein Risikoassessment mache, sei es Cloud, sei es irgendwas anderes, irgendwelche anderen Sharing-Dienstleistungen, kann ich halt nicht ausschließen, dass das auf meiner Plattform passiert, weil ich weiß halt eigentlich nicht, wenn ich ein guter Provider bin, was da abgeht. Das heißt, ich müsste immer sagen, ja, potenziell könnte das bei mir passieren und dann müsste ich mich halt darum kümmern, das Ganze zu mitigieren.
Weitere Fragen? Wenn nicht, Kalesi, noch einmal ganz herzlichen Dank an dich und Viktor natürlich für euer Engagement und toi 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 und wir alle nehmen unsere Hausaufgaben mit nach Hause. Danke euch.